Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 22. Januar um 11 Uhr. In einer Woche, wo man eigentlich ja gar nicht mehr hinterherkommt. Es geht praktisch ausschließlich um Donald Trump, seine Grönlandpläne und seine Zölle. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos überschlagen sich die Ereignisse. Aus juristischer Sicht hatten wir so ein bisschen auf den Supreme Court gehofft, nämlich dass der womöglich noch vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegen die Zölle von Donald Trump einschreiten würde. Da kam bisher noch nichts, obwohl alle zeitnah mit einer Entscheidung des Supreme Courts rechnen. Der soll ja darüber entscheiden, ob die Zölle verfassungswidrig sind, also ob Donald Trump sie überhaupt im Alleingang verhängen durfte. Der hat sich dabei auf so ein Notstandsgesetz berufen und in der mündlichen Verhandlung waren wohl selbst die teils ja von Trump eingesetzten sehr konservativen Supreme Court Richter relativ kritisch. Aber der Supreme Court, haben wir dann diese Woche gelernt, kündigt nicht wie deutsche Gerichte konkrete Urteile für bestimmte Tage an, sondern es gibt Tage, an denen Entscheidungen veröffentlicht werden. Und an diesem Dienstag war das Zölle-Urteil offenbar nicht dabei.
Was gar nicht so schädlich ist, denn wir haben andere Themen gefunden.
Und zwar richtig viel Crime diese Woche. Wir haben quasi Jura-True-Crime dabei und viel Examensrelevantes für die Studis da draußen.
Das sind unsere Themen. Auf dem World Economic Forum in Davos hören wir dramatische Abgesänge auf die regelbasierte Ordnung. In Brüssel dagegen pochen sie auf das Recht und bringen das Mercosur-Abkommen vor den EuGH. Was ist da denn los? Etwas handfester, erst bohrten sich die Täter durch die Mauer des Tresorraums und seitdem mauert vor allem die Sparkasse. Alles, was man rund um den spektakulären Schließfacheinbruch in Gelsenkirchen juristisch wissen muss, erklärt uns der Bankrechter Michael Plassmann. Nach der Debatte um Daniel Günther und die Meinungsfreiheit spaltet sich die CDU in Sachen Internetrecht. Fraktionschef Jens Spahn will die Politikerbeleidigung nach 188 StGB abschaffen, also mehr Freiheit. Die Nord-CDU hingegen wirbt jetzt für die gute alte Klarnamenpflicht, also mehr Regulierung. Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung eines Berliner Arztes bestätigt, der einer depressiven jungen Frau beim Sterben geholfen hat, auch weil er sie vor ihrem Tod manipuliert habe. Und dann haben wir noch ein kleines Examensspezial. Janina Schäffer aus der Beck Aktuell Redaktion hat uns drei Themen mitgebracht.
Die große weite Welt.
Ja, es ist etwas turbulent. Gerade eben hat Friedrich Merz in Davos gesprochen. Da sind viele Regierungschefs zusammengekommen und es war viel Aufregung. Kanadas Premier Mark Carney hat wohl die Rede dieses Weltwirtschaftsgipfels gehalten. Das war wirklich ein Wahnsinnsding. Ich habe es gestern im Zug gesehen. Daran hat er mehr Realismus angemahnt. Wir müssten anerkennen, dass die regelbasierte Ordnung, also das politologische Äquivalent des Völkerrechts, am Ende ist. Ich zitiere mal ein paar Highlights aus der deutschen Übersetzung. Die Rede kann man sich im Original bei der FAZ zum Beispiel durchlesen, auf Deutsch übersetzt oder direkt beim World Economic Forum nachgucken. Schicken wir euch alles in die Shownotes. Zitat: Es scheint, als würden wir täglich daran erinnert, dass die regelbasierte Ordnung verblasst, dass die Starken tun können, was sie können und die Schwachen leiden müssen, was sie müssen. Wir traten ihren Institutionen bei, priesen ihre Prinzipien, profitierten von ihrer Vorhersehbarkeit und deshalb konnten wir unter ihrem Schutz wertebasierte Außenpolitik treiben. Wir wussten, dass die Erzählung von der internationalen regelbasierten Ordnung teilweise falsch war. Und wir wussten, dass das Völkerrecht je nach Identität des Beschuldigten oder des Opfers mit unterschiedlicher Strenge angewandt wurde. Das ist also ein bisschen, da sagt er die ganze Zeit, wir machen uns im Grunde seit Jahren etwas vor. Und jetzt sagt
ich fand
er,
das auch einen ganz tollen sozusagen, soll man sagen, so ganz tollen Seiten einschiebt, weil dieses Thema ist die regelbasierte Ordnung am Ende, diskutieren im Moment alle. Gab es die regelbasierte Ordnung, so wie wir das gerne behaupten, wirklich zu 100%? Das sagt eigentlich fast niemand. Und deswegen fand ich deshalb fand ich die Rede so spektakulär von Carney.
Genau, aber das richtig Spektakuläre ist dann halt die Wende, dass er nicht sagt so, naja gut, wir haben es immer irgendwie gewusst, dass es nicht so ganz recht ist wie jetzt unser nationales Recht, sondern er sagte jetzt, hören wir auf, die regelbasierte internationale Ordnung zu beschwören, als ob sie noch wie angepriesen funktionierte. Also er macht da wirklich er sagt das auch an anderer Stelle, einen Bruch aus, nicht nur ein Verblassen, also er hat die regelbasierte Ordnung verblasst und es ist jetzt ein Bruch mit dem Gewesenen. So, und darüber müssen wir natürlich irgendwie vertieft sprechen, denn wenn die internationale Ordnung verschwindet, gilt das auch für das Völkerrecht, also mehr Machtpolitik und Pragmatismus droht. Carney wirbt also für mehr Machtpolitik und Pragmatismus.
Man muss sagen, aus der EU kommt so ziemlich genau das Gegenteil gerade. Das Europäische Parlament hat fast zeitgleich das gerade feierlich unterzeichnete Mercosur-Abkommen an den EuGH weitergeleitet zur rechtlichen Prüfung. Und das geht gerade ziemlich durch alle Medien mit Stimmen mancher Grüner. Und die haben zusammengestimmt mit dem ganz rechten Rand, also der FPÖ und der AfD. Natürlich haben, glaube ich, alle mitbekommen, es gehen um viele Landwirte und so weiter. Gerade die Franzosen, die Polen sind absolut nicht begeistert vom Mercosur-Abkommen, weil sie sich da eben Sorgen machen, gerade um die Landwirtschaft. Dass da jetzt mit denen zusammengestimmt wird, da hören sich die Grünen so einiges an. Also, Hendrik, jetzt aber kurz mal zur Sache. Was ist denn da eigentlich passiert?
Genau, lass uns mal von vorn anfangen. Also, dieses Mercosur-Abkommen wird seit bummelig 25 Jahren debattiert. Wenn also gelegentlich zu lesen ist, das Wort soll jetzt nicht übers Knie gebrochen werden, ist das schon relativ lustig. Ich weiß nicht, wie man 25 Jahre lang etwas übers Knie brechen kann. Das ist auch fürs Knie nicht gut. Naja, also jedenfalls, da geht es um eine Menge. Es geht um Geld natürlich. Es geht um Freihandel. Also das, was wegen diverser Zölle gerade anderweitig unter Druck gerät. Daher auch der innere Zusammenhang zum World Economic Forum. Da geht es um 700 Millionen Einwohner, die da letztendlich von betroffen sind, also eine ganze Menge. Am 17.01. wurde dieses Mercosur-Abkommen unterzeichnet und es wurde damals schon beworben als ja geostrategisch total wichtig und du hattest es schon gesagt, die Landwirte sind dagegen, manche jedenfalls, weil sie fürchten, dass aus Südamerika minderwertige Lebensmittel kommen und so weiter. Also klar, Freihandel ist nicht für alle gut, das wissen wir auch schon seit längerem. Jetzt gibt's die Abstimmung, 334 Abgeordnete stimmten für die Verweisung und 324 dagegen, 11 enthielten sich und ja, die Risse gehen teilweise ziemlich durch die Fraktion durch und insbesondere die Grünen streiten jetzt mal wieder untereinander wie in guten alten Zeiten.
Aber warum und vor allem was prüft denn jetzt der EuGH? Oder soll er prüfen?
Das ist nämlich das Interessante. Also was ist erstmal die Rechtsgrundlage? Das muss man, bei manchen Beiträgen wird es genannt, bei den meisten eher nicht. Also das ist 218 Absatz 11 AIUV.
Deshalb seid ihr ja hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt, weil ihr genau das doch immer wissen wolltet.
Genau, wir sind die Paragraphenlieferanten. Da steht also drin, dass beantragt werden kann, ein Gutachten des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit den Verträgen, also mit den EU-Verträgen. Und dann als Folge ist das Gutachten des Gerichtshofs ablehnend. So kann die geplante Übereinkunft nur in Kraft treten, wenn sie oder die Verträge geändert werden. Und das ist jetzt, finde ich, ein interessanter Punkt.
Ja, aber ist das dann nicht zu spät nach der Unterzeichnung?
Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Und da muss man jetzt ein bisschen näher reingucken. Was ist denn das Mercosur-Abkommen? Was wird da jetzt überhaupt geprüft? Das Problem ist ja, dieses Mercosur-Abkommen besteht sozusagen aus zwei Verträgen. Das ist auch das, was hier juristisch angegriffen wird. Da sprechen manche dann von Trickserei. Das ist einmal das Interim Trade Agreement. Da geht es nur um Handel, also um Zollvorschriften, geistiges Eigentum und so ein Zeug. Und da sind wir bei 218 Absatz 6 AIUV. Da braucht es keine Ratifizierung der Länderparlamente. Und der zweite Teil ist das Mercosur-Partnerschaftsabkommen. Da geht es um Handel und politischen Dialog und Kooperation. Letzteres braucht die Ratifizierung. Und wenn die Ratifizierung da ist, dann soll das den ITA ersetzen, also dieses Interim Trade Agreement. Was der EuGH jetzt prüft, ist genau diese Aufspaltung, dieses Splitting. Der soll prüfen, ob das mit dieser Rechtsgrundlage, die man jetzt gewählt hat, überhaupt zulässig war. Dann wird noch geprüft, geht es um Schutzmechanismen, ob also bestimmte vereinbarte Klauseln zu Umweltstandards, zum Beispiel zum Amazonasschutz und zum Verbraucherschutz, rechtlich ausreichend verbindlich sind. Wir haben ja in der EU ja immer das Vorsorgeprinzip, anders als die Amerikaner und die Südamerikaner, die eher mit dem gegenteiligen Prinzip arbeiten. Also dass, wenn etwas passiert ist, dann hohe Schadensersatzforderungen kommen können. Und bei uns macht man das ja alles immer eher im Vorwege. Und dann geht es auch um Entschädigungsklagen. Da gibt es einen Mechanismus, der es Mercosur-Staaten ermöglichen könnte, bei neuen Umweltauflagen Entschädigungen zu fordern. Und das soll also auch geprüft werden. Jetzt ist also die Situation so, dass wenn dieses Gutachten dann kommt, dann könnte es also sein, dass dieser Handelsteil nicht abgeschlossen werden kann. Der andere Teil kann aber, und dafür wirbt ja auch Merz jetzt, dass das sozusagen vorher in Kraft treten kann und genutzt werden kann. Klingbeil hat er sich übrigens auch schon mit sehr drastischen Worten für ausgesprochen. Und wir werden sicherlich auch noch ein paar Grüne hören, die das sagen. Aber andere sagen eben auch, nein, wir brauchen jetzt erstmal Rechtssicherheit. Und das Problem darin ist, das muss man ganz klar sagen, das ist da sehr politisch verknüpft, dass diese Prüfung dauert. Und natürlich, wir haben jetzt gerade sehr stürmische Zeiten, da passiert viel. Und wenn das jetzt erstmal nicht passieren kann, dann sind diese positiven ökonomischen Effekte, die man sich vom Mercosur-Abkommen erhofft, die kommen dann natürlich nicht. Weil kein Unternehmen sagt, ich investiere jetzt mal in der Hoffnung, dass der EuGH vielleicht doch nichts dagegen hat. Also auf der Basis passiert dann natürlich nichts. Und deswegen hört man auch sehr, sehr drastische Worte von DIHK, BDI und anderen Wirtschaftsverbänden gerade. Die sind also in heller Aufregung.
Ja, und das ist ja tatsächlich auch nun mal das Gegenteil davon, dass man sich denkt, okay, vielleicht müssen wir Machtpolitik neu denken, neue Bündnisse zusammengehen und so weiter. Also das war jetzt wirklich auch die zeitliche Schiene, dass das dann am selben Tag passiert wie dieses Chaos in Davos, war schon wirklich bemerkenswert. Und auch institutionell, muss man vielleicht auch sagen, ist das insgesamt suboptimal, oder?
Ja, das ist das Problem, weswegen ich das auch für rechtsstaatlich sehr bedenklich halte. Denn wir haben ja, es wird zumindest der Eindruck erweckt, dass hier die Demokratie wieder irgendetwas verschwörungsartig vor sich hin macht und sozusagen am Parlament vorbei. Ich will das gar nicht bewerten. Das kann man ja so sehen, wenn man jetzt sagt, das ist Trickserei, was da gemacht wurde mit diesen zwei Verträgen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass das Recht wieder in die Rolle des Blockierens kommt. Das tut auch nicht unbedingt gut. Und dann sehen wir, dass der Streit gibt zwischen dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat. Merz sagt vorläufig anwenden. Das Europaparlament hat sich jetzt gerade für ein Prüfen ausgesprochen. Also das hat institutionell einiges an Wucht und kann natürlich weiter das Vertrauen in die EU, in die Institutionen und die Demokratie als solche schwächen. Also ich glaube, das darf man gar nicht, kann man gar nicht überschätzen, dieses Desaster, was da gerade passiert.
Und gerade autokratische Staatenlenker, da kann man sich ja vorstellen, dass die sich tatsächlich die Hände reiben, ne? Wenn es nach 25 Jahren dann immer noch nicht möglich ist, auch nur so ein Abkommen irgendwie mal einigermaßen einvernehmlich abzuschließen. Ich habe es schon gesagt, Volldesaster für die Grünen mal komplett abgesehen, oder?
Die Grünen erleben dann Volldesaster, aber die sagen natürlich, das will ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, also da gibt's Rednerinnen, die dann auch sagen, ja, aber wir werben hier für unseren Kontinent mit der Rule of Law und wir machen das hier alles super, super gründlich. Das sind dann so Takes, die hören wir auch in anderen Bereichen, wo es dann darum geht, keine Ahnung, Digital Services Act, dass wir hier sozusagen die AI und die Plattform haben, die alle besonders rechtsstaatlich sind. Das ist die Idee dahinter. Kann man glauben, kann man auch nicht glauben.
Naja, und in Sachen Glaubwürdigkeit müssen sich die Grünen jetzt zumindest mal anhören, dass sie wahrscheinlich sich in Zukunft damit schwer tun könnten, CDU und CSU den Vorwurf zu machen, sie würden nicht an der Brandmauer festhalten. Denn wie gesagt, die haben jetzt mit den ganz rechten Abgeordneten im Europaparlament gestimmt. Also das, da wird es dann auch in Sachen Credibility ausgerechnet für die Grünen schon echt eng.
Absolut. Politischer Fallout.
Das pralle Leben.
Wir müssen über den spektakulären Einbruch in der Sparkasse Gelsenkirchen-Buer sprechen. Mehrere Täter sind vermutlich am Wochenende vor Silvester von einer Tiefgarage aus in die Filiale eingedrungen, dort erst in einem Archivraum gewesen und haben dann mit einem Spezialbohrer ein großes Loch in die Stahlbetonwand des Tresorraums der Bank gebohrt. Dort haben sie dann 3200 Schließfächer aufgebrochen, und zwar offenbar nur die Schließfächer, die vermietet waren. Die Höhe des Schadens ist völlig unklar, man geht aber wohl von über 100 Millionen Euro aus. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Was man weiß, es gab einen Feueralarm, und zwar schon am Samstagmorgen, den 27. Dezember, dem Tag nach Weihnachten also. Dann waren Feuerwehr, Polizei und Sicherheitsdienst in der Bank vor Ort. Und zwar vor dem Tresorraum. Der ist aber gesichert mit einem Rollgitter. Da kamen die also nicht rein, weil das Rollgitter sich nicht hochmachen ließ und konnten von dort aus sonst nichts sehen. Die Täter haben sich offenbar, Spiegelrecherche, da nebenan befunden im Archivraum. Also direkt neben der Polizei, neben der Feuerwehr. Die haben dann aber gesagt, ja, Fehlalarm, wir fahren wieder. Wenige Stunden später haben die Täter dann damit begonnen, die ersten Schließfächer aufzubrechen. Das lässt sich wohl elektronisch nachvollziehen, weil man das sozusagen da die Uhrzeit erkennen kann. Und in der Nacht zum Montag, den 29. Dezember, haben dann wohl Zeugen mehrere Männer mit großen Taschen im Treppenhaus eines angrenzenden Parkhauses gesehen. Was man weiß, die Kommunikation der Bank im Anschluss war wohl eine ziemliche Katastrophe. Die Sparkasse hat nämlich erstmal einfach mal gar nichts gesagt, obwohl schon klar war, dass es einen Einbruch gegeben hatte. Und dann gab es am Dienstag vor Silvester da wirklich Tumulte. Da waren 200 Leute vor der Filiale, die da rein wollten und wissen, ob ihr Geld noch da ist. Die haben dann den Vorraum gestürmt, die Polizei musste sichern und so weiter. Die Filiale war erstmal tagelang geschlossen. Dann hat ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank in der Bild-Zeitung geschildert, es gäbe dort sowieso bekannte Sicherheitsmängel. Da findet sich ja dann immer irgendjemand, der sagt, ja, ich habe da mal gearbeitet, war schon immer scheiße. Und der hat gesagt, im Untergeschoss gäbe es eben keine Videoüberwachung und im Tresorraum keine Bewegungsmelder. Das scheint auch so gewesen zu sein. Außerdem mehrten sich dann die Anzeichen, dass es einen Maulwurf in der Bank gegeben haben könnte. Da gab es dann schon Spekulationen über ein eventuell eingeschleuste Clan-Mitglieder. Nämlich, also Sparkassenbereich im Parkhaus ist wohl abgegrenzt, da musste man also schon mal irgendwie rein. Dann gab es wohl eine Tür, die nur von innen geöffnet werden konnte. Und der Archivraum ist nur mit einer Codekarte zugänglich. Es gab da aber keine Einbruchsspuren. Und offenbar wussten die Täter insgesamt sehr genau, wo Bewegungsmelder und Kameras waren und wo halt nicht. Und die Sparkasse hat sich offenbar bei alledem so wenig kooperativ, nicht nur gegenüber den Kunden gezeigt, dass die Polizei die Filiale am 6. Januar durchsucht hat. Dabei wurden dann Datenträger und Kundendaten sichergestellt, nachdem die Sparkasse offenbar nicht von sich aus mitgeteilt hatte, welches Schließfach welchem Kunden gehörte und welche Mitarbeitenden denn eigentlich Zugang zum Tresorraum hatten. Jetzt werden wohl wochenlang alle Geschädigten von der Polizei gefragt. Jetzt hat man ja irgendwie, gerade bei so Oldschool-Verbrechen zu Lasten des Kapitalismus, dafür stehen ja Banken gerne mal, und ohne Personenschäden, irgendwie gern mal so ein bisschen auch so eine Einschätzung als Coup. Ne? Wir erinnern uns jetzt alle an Paris und so weiter. Jeder denkt sofort an die beliebte Serie Haus des Geldes. Aber hier, ich lebe ja in Köln, hört und liest man in lokalen Medien seitdem vor allem von Menschen, die von diesem Einbruch, ist ja kein Raub, wie wir Juristinnen und Juristen wissen, betroffen waren. Also alte Menschen, die das Geld für ihre eigene Beerdigung nicht mehr bezahlen können. Alleinerziehende Mütter, die weinen und sagen, da liegen die Rücklagen für die Ausbildung meiner Kinder drin. Verlorener Goldschmuck, den man zur Hochzeit bekommen hat und so weiter. Jetzt gibt es schon mehrere Anwälte aus der Umgebung, die bekannt gegeben haben, dass sie von zahlreichen Mandantinnen beauftragt worden seien, rechtliche Schritte einzuleiten. Denn, jetzt kommt's, mittlerweile steht fest, dass die Schließfächer wohl nur bis zu einem Betrag von 10.300 Euro versichert waren, wenn die Leute sich nicht gerade selbst zusatzversichert hatten. Und jetzt kommt ein Mann ins Spiel, der wissen muss, ob jetzt ernsthaft das ganze Geld weg ist, auch wenn die Sparkassenfiliale womöglich überhaupt nicht hinreichend gesichert war. Er ist Rechtsanwalt, Mediator und passenderweise Bankrechtler in Berlin. Und er hat zahlreiche Opfer des Berliner Tunnelraubs, bei dem im Jahr 2013 über 10 Millionen Euro erbeutet worden sind, vertreten und sich am Ende mit der Berliner Volksbank auf Entschädigungen geeinigt. Ganz herzlich willkommen nach dieser unfassbar langen Vorrede bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Michael Plassmann. Hallo.
Hallo, liebe Frau Lorenz, herzlichen Dank für die nette Einladung.
Herr Plassmann, Sie haben also Menschen vertreten, die durch ein ganz ähnliches und auch ähnlich spektakuläres Verbrechen damals sehr viel Geld verloren haben. Man verliert das Geld dort, wo man es eigentlich für am sichersten gehalten hat. Also ein Safe heißt Safe, weil der sicher sein soll. Was macht das eigentlich mit den Menschen?
Also ich kann Ihnen aus dem damaligen Tunnelraub berichten, aber auch aus allen Fällen, die ich in den letzten 12 Jahren berichtet habe, eigentlich geht es allen gleichermaßen schlecht. Die machen eigentlich das, was jeder vernünftige Mensch macht. Der sagt, bei mir zu Hause, da ist das nicht gut aufgehoben. Genau. In Berlin wissen wir jeden Tag, irgendwie werden irgendwelche Wohnungen oder Häuser aufgebrochen. Die bringen das zur Bank im festen Glauben, dass es dort sicher sei, legen es dort an. Manche gehen regelmäßig hin, holen was ab. Manche gehen nur einmal hin und denken, wenn ich es irgendwann brauche, dann für manche ist es, das muss man einfach ganz nüchtern sagen, für manche ist es wirklich wahre Existenzgrundlage. Ich kann Ihnen sagen, dieses Meer, es ist alles Schwarzgeld, ist eigentlich kein Spiegelbild dessen, was ich erlebe. Natürlich mag es das geben, wollen wir es nicht schönreden, aber die Mehrzahl der Fälle sind wirklich Menschen, die tief getroffen sind, wirtschaftlich und auch seelisch.
Jetzt müssen wir über Gelsenkirchen sprechen. Woher kommt denn diese angebliche Haftungsbeschränkung der Bank auf 10.300 Euro, auch so ein merkwürdiger Betrag pro Schließfach? Steht das in den AGB, in den Verträgen?
Wie jede Bank auch, in den Fällen, wo man einen Schließfachvertrag mit den Kunden schließt, ist regelmäßig eine Haftungsbegrenzung in den AGB vorgesehen. Manchmal ist die explizit sichtbar, sofort auf der ersten Seite. Manchmal ist die im Kleingedruckten, taucht die auf. Bei der Sparkasse ist hier eine Haftungsbegrenzung von 10.300 Euro in den AGB vorgesehen. Das ist eine relativ niedrige, ich kann Ihnen aus anderen Fällen sagen, 20, 30, 40.000. Haspa, der letzte große Fall, den ich bearbeitet hatte, in Norderstedt, wo auch ein Kernbohrer zum Einsatz kam. Die hatten zum Beispiel 40.000. Und jetzt in Gelsenkirchen, die armen Geschädigten, da sind es erstmal nur 10,3, wenn diese Klausel denn zur Anwendung käme, wenn die Bank kein Verschulden treffen würde.
Sie sagen es gerade genau, sprechen ja jetzt alle darüber. Ist die Haftungsbegrenzung jetzt unwirksam, weil die Bank ihre Pflichten verletzt haben könnte, sozusagen? Vielleicht mal einmal von Anfang an. Was ist das denn für ein Vertrag eigentlich, wenn ich ein Schließfach bei einer Bank miete? Sage ich es damit schon richtig?
Sie haben es richtig gesagt. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ist das nach 688 ein Verwahrvertrag oder ist es ein Mietvertrag? Da ist sich heute aber auch die Rechtsprechung einig, ist es ein Mietvertrag? Ist es, weil bei einer Verwahrung typischerweise was übergeben wird, ja, jemand anvertraut wird. Und bei den Schließfachräumen ist es ja so, dass die Kunden das da ganz alleine reintun. Das heißt, die Bank weiß gar nicht, was da drin ist und deswegen ist der Charakter ein Mietvertrag.
Und was schuldet die Bank dann?
Ja, die Bank schuldet natürlich einerseits das Schließfach, was sie ihnen zur Verfügung stellt, zu sichern, aber auch die gesamte Schließfachanlage, die sogenannte tresormäßige Sicherung. Das heißt, dass das, was sie da eingelagert haben, dass das, was in dem gesamten Raum ist, eben nach dem Stand der Technik gesichert ist.
Und da sind wir jetzt wahrscheinlich an einem neuralgischen Punkt. Gibt es denn für sowas einen anerkannten Stand der Technik? Also gibt es irgendwo ein Regelwerk, in dem steht, Banken müssen wie folgt gesichert sein. Doppelpunkt.
Es gibt anerkannte Regeln der Technik. Und das sind vor allem die sogenannten VDS-Richtlinien 2472, 2311. Dahinter steckt VDS, da steckt der Verband der Versicherungswirtschaft dahinter, der mit Experten, insbesondere vom LKA, mit Experten von der Bank, Sicherheitsstandards entwickelt hat, schon vor über 20 Jahren, die im Grunde sagen, wir müssen Schließfachräume oder auch wir müssen Banken im Besonderen gesichert sein. VDS sind wirklich so die führenden Richtlinien, auch in verschiedenen Urteilen natürlich auch immer wieder zitiert, weil das Schöne an den VDS ist eigentlich, dass das Expertenwissen da zusammengetragen wird über Jahre. Das heißt, Experten kommen zusammen, unterhalten sich, machen Verbesserungen aufgrund der Erfahrungen, die im Tagesgeschäft stattfinden. Sie können sich ja vorstellen, die LKA, insbesondere die LKA-Mitarbeiter, die muss ich an der Stelle wirklich mal loben, die machen teilweise hervorragende Ermittlungsarbeit, die dann natürlich auch den Geschädigten oder den Anwälten helfen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Und nur so eine kleine Nuance am Rande, schon 2007 wurden Kernbohrer dort als besondere Gefahr skizziert. Ja, also es ist nicht irgendwie der Kernbohrer vom Himmel gefallen, sondern den gibt's schon ein bisschen länger. Und wenn wir 2013 noch in Erinnerung haben, den Tunnelraub, da haben Menschen 8 Monate gebuddelt, bevor sie dann den Kernbohrer angesetzt haben. Und spätestens da, würde ich sagen, spätestens da musste jeder Vorstand einer Bank sich Gedanken darüber machen, wie sind denn eigentlich meine Wertschutzräume gesichert? Bei der Haspa Bank oben im Norden, da haben Täter zunächst in Altona versucht, mit so einem Kernbohrer einzubrechen. Das hat dann aber nicht geklappt. Dann haben sie diesen Versuch abgebrochen und einige Monate später sind sie durch eine leerstehende Wohnung, die oberhalb des Schließfachraumes war, ebenfalls mit einem Kernbohrer eingedrungen. Und den einzigen Melder, den es da gab, das war ein Bewegungsmelder, der war vorher abgeklebt. Die Täter sind auch nicht gefunden worden. Und in der ersten Instanz hatte da das Landgericht Hamburg in einer beeindruckend klaren Entscheidung auch die Haspa verurteilt. Das ging dann in die Berufung und das Hanseatische Oberlandesgericht stand dann vor der Frage, was ist denn eigentlich so Standards, was darf man erwarten? Das ist das eine, der Durchbruchschutz. Da müssen wir sichern, dass man von außen gar nicht reinkommt. Oder wenn er es versucht, dass er eben dann ertappt wird. Und dafür sind die sogenannten Körperschallmelder. Das sind also diese Erschütterungsmelder, so möchte ich es mal sagen, wie ein hochempfindliches Mikrofon, könnte man sich das vorstellen. Und durch die mechanische Einwirkung entstehen Schwingungen, mechanische Schwingungen, die übersetzt werden. Und dann kommt es eben zur Alarmmeldung. So kann man verhindern, dass jemand von außen reinkommt. Und wenn denn jemand wirklich mal reinkommt und das nicht funktioniert, dann ist die zweite Kategorie, sind die Bewegungsmelder, die eben verhindern sollen, dass Menschen sich im Schließfachraum bewegen. Ja, man kann zum Beispiel diesen Schutz von außen ganz gut dadurch gewährleisten, dass man in die Wände des Tresorraums sogenannte Alarmschleifen einbaut. Ja, dann legen die Täter die Tat an, also den Bohrer an. Es gibt stillen Alarm und die werden auf frischer Tat ertappt.
Okay, also offensichtlich gab es diese Dinge nicht oder sie sind in irgendeiner Form unschädlich gemacht worden durch die Täter. Ist nicht das schon mal jedenfalls eine Pflichtverletzung, weil ich einfach nicht dafür gesorgt habe, dass dann diejenigen, wenn ein Feueralarm losgeht, auch da rein können, um das zu überprüfen?
Wir haben ja ein Problem noch. Wir kennen beide nicht Ermittlungsakten und im Moment ist das immer viel Spekulation. Aber man muss natürlich jetzt alles, was jetzt auch von Herrn Reul ja auch gegenüber dem Ausschuss, Innenausschuss in Düsseldorf bekannt gegeben worden ist, das ist ja schon ein bisschen mehr, was er gesagt hat. Es ist nicht ganz klar, ob sie nun in diesen Tresorraum reingucken konnten oder nicht oder ob es doch ein Rolltor war oder doch nur dieses Gittertor. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn es einen Feueralarm gibt und ich bin einer von der Feuerwehr, dann würde ich wahrscheinlich den Anspruch haben zu sagen, wo ist denn dieser Felder? Und da würde ich gerne auch nochmal reingucken. Anders formuliert, wenn ich in meiner schönen Altbauwohnung einen Feueralarm habe und netterweise bekommt das die Feuerwehr mit, dann erwarte ich auch schon, wenn der anschlägt und ich nicht da bin, auch wenn es mir unangenehm ist, dass sie die Tür aufmachen und gucken, brennt es da oder brennt es nicht und sich nicht darauf verlassen, dass sie keinen Rauch sehen. Das wäre sicherlich etwas, was ich mir wünsche. Aber jetzt will ich jetzt nicht die Feuerwehrleute da jetzt in erster Linie angreifen, sondern ich erwarte natürlich dann auch in so einer Situation, dass Sicherheitsdienst und gegebenenfalls die Sparkasse die Sicherheit darüber verschafft, dass wirklich alles in Ordnung ist.
Wie könnte man denn überhaupt als Geschädigter beweisen, dass es bei der Bank Sicherheitsmängel gibt? Wer trägt die Beweislast dafür?
Ja, zwei Dinge. Also erstmal, man muss der Bank natürlich eine sogenannte Pflichtverletzung nachweisen, also ein Verschulden darüber, dass sie eben die Wertgegenstände von den Geschädigten nicht entsprechend gesichert hat. Da kommen natürlich Anwälte ins Spiel und ein Anwalt kann sehr wohl dann Einsicht in die Ermittlungsakten beantragen. Das dauert erfahrungsgemäß natürlich seine Zeit. Ich wundere mich, wie ich schon vereinzelt lese, dass Leute schon Einsicht in die Ermittlungsakten haben, das wäre mir neu. Das wären laufende Ermittlungen in diesem Stadium auch wirklich ernsthaft. Irgendein Anwalt eine Ermittlungseinsicht hat, aber die bekommen wir.
Jetzt gibt es schon Anwälte aus Gelsenkirchen und Umgebung, die damit drohen, Sammelklagen zu erheben. Es gab also schon wirklich lustigerweise eine Infoveranstaltung auf Schalke in der Arena, wo wohl auch mehrere hundert Geschädigte waren. Vielleicht so zum Abschluss Ihre Einschätzung. Sie haben das damals beim Berliner Tunnelraub am Ende vergleichsweise gemacht. Sie sind auch Mediator. Trauen Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Einschätzung zu, ob sowas überhaupt ein Fall für eine Klage ist, ob eine Sammelklage geeignet werde oder ob das nicht so Sachen sind, wo man sagt, gerade auch mit Blick auf Beweislast und so weiter, setzt man sich nicht lieber an den Verhandlungstisch und versucht, irgendeine Lösung zu finden, mit der alle leben können?
Also ich kann ja verstehen, dass man den Geschädigten auch ein Momentchen mal einen Raum gibt, wo man sagt, da könnt ihr euch mal zusammensetzen und mal informiert werden. Das finde ich ja auch erstmal grundsätzlich positiv. Wichtig erscheint mir aber auch, und das erwarten, glaube ich, Geschädigte in dieser Situation, dass sie eine aufrichtige Beratung bekommen und wirklich wissen, was tatsächlich zu machen ist. Ich meine, das deutsche Zivilrecht kennt den Begriff Sammelklage, wenn wir ganz ehrlich sind, ja eigentlich gar nicht. Wir kennen die sogenannten Verbandsklagen und dann kennen wir eine Musterfeststellungsklage. Und da kennen wir eine Abhilfeklage, also Instrumente, die da möglicherweise in Betracht kommen würden. Und bevor ich vielleicht mal drauf eingehe, ist doch erstmal eins ganz klar. Wir haben eine Situation, wo die Indizien zumindest im Moment dafür sprechen, dass wahrscheinlich die Sicherheitsvorkehrungen, alle Umstände sprechen ja dafür, nicht ideal waren. Um nicht zu sagen, das spricht viel für ein Verschulden der Sparkasse. Und ich habe aus den ersten Meldungen auch der Sparkasse entnommen, dass man viel Verständnis für die Geschädigten hätte. Ich habe von Herrn Klotz entnommen, dass er meint, dass er auch die richtige tresormäßige Sicherheit hat. Wenn sich herausstellen sollte, dass dem nicht so ist, dann meine ich erstmal, dass eine Sparkasse, insbesondere mit einem hoheitlichen Charakter, wie die Sparkasse Gelsenkirchen, Interesse daran haben sollte, auch um dann möglicherweise hohe Kosten durch Prozesse zu vermeiden, vielleicht einvernehmliche Regelungen mit den Geschädigten anzustreben. Hat es im ersten Fall jetzt in Lübeck gegeben, Deutsche Bank. Die haben das erste Mal, als sie gemerkt haben, wir haben da Mist gemacht, haben sich darauf eingelassen und bei denen, die plausibel ihre Schäden nachweisen konnten, eine beachtliche Versicherungssumme gezahlt. Ich glaube, wir tun gut daran, wirklich die Ermittlungsbehörden jetzt arbeiten zu lassen. Ich gehe davon aus, dass wir zeitnah was zu dem Thema vernehmen werden, was da wirklich die Sicherheitslage war. Und dann ist eben der entscheidende Schritt, substanziert zwei Dinge zu hinzubekommen. Das erste ist, wir müssen eben dem Grunde nach nachweisen, dass eine Pflichtverletzung der Sparkasse Gelsenkirchen vorlag. Und im zweiten Schritt, und das wird oft verschwiegen, müssen wir eben darlegen und beweisen, den sogenannten Vollbeweis, dass eben auch ein bestimmter Schließfachinhalt da war. Und dieser Automatismus, die Bank hat einen Fehler gemacht, ich kriege mein Geld, der ist eben nicht realitätsnah. Und deswegen auch diese Fragen, die Sie in den Raum gestellt haben, die Idee der Musterfeststellungsklage, wo sich ja ganz viele im Grunde dann in ein Register eintragen können, meistens von Verbraucherzentralen oder idealerweise von der Verbraucherzentrale initiiert, dann würde man möglicherweise dort feststellen, dass eine Pflichtverletzung der Sparkasse Gelsenkirchen vorgelegen hat. Aber damit haben wir noch keinen Schadensersatzanspruch. Das ist eine Hilfe, ganz klar. Aber gleichwohl ist die Pflicht für jeden Einzelnen da, auf dieser Grundlage dann auch seinen Schaden nachzuweisen. Und deswegen ist es eines meiner Anliegen, immer auch mit den Kunden, mit den Geschädigten im ersten Schritt aufgrund eines Fragebogens eine wirkliche Plausibilität erstmal zu erstellen, um auch im ehrlichen Umgang ihnen zu sagen, da haben wir gewisse Schwierigkeiten. Und das ist ja auch für die Kunden schwierig, weil sie mit sowas nie gerechnet haben. Aber wenn man jetzt Fehler macht bei der Schadensdokumentation, zum Beispiel aus Gedankenlosigkeit vielleicht gegenüber der Kripo jetzt irgendwas erklärt, was dann zum Beispiel, ich war letztes Mal im September 2015 25 da und in Wirklichkeit war ich im Juni da, was das Zutrittsprotokoll nämlich ergibt, dann habe ich schon gleich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur raten, erst die Schadensliste erstellen, im zweiten Schritt mit professioneller Hilfe eine umfangreiche Schadensdokumentation zu erstellen, um die Chance in einem Zivilprozess, der ja möglicherweise drohen mag, wenn man sich außergerichtlich nicht einigen kann, das durchzusetzen. Aber wie gesagt, die Sparkasse hat sich bisher noch nicht erklärt. Deswegen würde ich jetzt nicht vorschnell irgendwelche Schritte einleiten, sondern würde mal gucken, was die Bank, die ja jetzt wirklich im Obligo steht und mit ihren Geschädigten umgehen muss, tun kann.
Herr Plausmann, Sie waren bei uns. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Gern mal wieder hier bei G&L.
War mir eine Freude, Frau Lorenz. Vielen Dank.
Wie meinen?
Wir schaffen es keine Folge ohne die Meinungsfreiheit. Hendrik hat noch was mitgebracht.
Genau, keine Folge ohne Meinungsfreiheit, aber wir müssen darüber diesmal sprechen, deswegen habe ich auch für das Thema geworben, weil praktisch die ganzen Rechtspolitiker sich jetzt dazu melden. Also die CDU gerät vor ihrem Bundesparteitag, der jetzt im Februar stattfindet, in so eine kleine Internetrechtsdebatte mit unklarem Kurs. Soll es jetzt mehr Freiheit geben oder mehr Durchgriff? Wo will denn die Partei hin? Wir hatten ja diese berühmte Daniel-Günther-Debatte hier auch nochmal kurz erwähnt. Wir haben darüber auch im Podcast gesprochen bei Paul Ronsheimer. Jedenfalls ging es da ja um Zensur und so weiter und News und da habe ich auch schon für meine Kolumne auch ganz viel auf den Hut bekommen, weil ich gesagt habe, Günther soll nicht von Zensur reden. Das könnt ihr da alles nachlesen und bitte auch genau gucken, was hat er gesagt, aber auch was hat nicht gesagt und so weiter. Diese Debatte hat ja riesige Wellen geschlagen. Jens Spahn hat sich einfach mal gedacht, super, da steige ich mal ein und hat jetzt gefordert, den 188 StGB zu streichen. Von dem haben wir ja schon gesprochen hier mehrfach. Das ist diese sogenannte Politikerbeleidigung. Ist ein bisschen unscharf der Begriff, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was damit gemeint ist. Und da hat die Fachwelt sich schon lange drüber zerstritten. Da gab es diese ganzen Schwachkopf-Themen und die Hausdurchsuchung und so weiter. Und Spahn sagt jetzt, das muss weg. Das hat jetzt eine kleine Debatte ausgelöst. Die SPD-Rechtspolitikerin Carmen Wegger ist schon auf dem Markt, zeigt sich überrascht von den Äußerungen von Jens Spahn. Es habe ja bislang kommunal parteiübergreifenden Konsens gegeben, Kommunalpolitiker besser zu schützen.
Darum ging es ja beim 188 StGB. Naja. Das war ja alles ausgelöst durch den Todeskasseler Regierungspräsidenten irgendwie und durch Hass und Hetze im Netz und so weiter.
Das war vor allem der CDU-Impuls, der da drin war. Die SPD will ja sowieso gegen Hass und Hetze was machen und deswegen zählt das eben auch auf Kommunalebene. Schützt also insgesamt 200.000 Menschen, sagt Carmen Wegge dann. Sie bedient also so ein bisschen die Texte der CDU im Grunde und sagt nicht einfach nur Hass und Hetze, sondern sie trifft die CDU bei ihrem Anliegen, nämlich den Kommunalpolitikern. Das war damals ganz wesentlich und sagt, diese erhöhten Zahlen, dass also da viele Verfahren in Gang gekommen sind, die zeigten deutlich, dass die Angriffe auf Personen des politischen Lebens zunehmen würden. Auch Lena Gumnior hat sich gemeldet von den Grünen. Die hat gesagt, der Fraktionschef würde jetzt Forderungen der AfD übernehmen. Taktisch kluger Trick natürlich. Und ja, ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, die SPD wird hier auf keinen Fall einlenken. Und jetzt gibt's aber wiederum sozusagen eine Gegenbewegung von der Nord-CDU um Daniel Günther. Und die hauen nun wieder auf die Pauke und sagen, mehr Regulierung. Also Social-Media-Verbot ab für Kinder ab 16, also bis 16, das wollen sie durchsetzen. Das ist, glaube ich, noch etwas, was man auch mit der SPD und den übrigen CDUlern machen könnte. Digitalabgabe für Tech-Konzerne fordert er ein. Das ist ein Take, der ist natürlich schwierig für eine Partei, die ansonsten sich auf die Fahnen geschrieben hat, keine Steuererhöhungen zu fordern. Und dann gibt's aber noch die Forderung nach der Klarnamenpflicht. Der hat sich auch Andreas Voskuhle schon mal angeschlossen. Also die Pflicht, dass man im Internet seinen richtigen Namen angeben muss, in bestimmten Zusammenhängen, insbesondere bei sozialen Medien.
Aber da hat ja Hubig erst vor kurzem gesagt, Hubig, genau. Geht sie nicht mit, ne?
Ja. Hat Hubig schon ganz klar Nein gesagt, was man ja vielleicht als liberaler Mensch dann loben mag, weil Hubig nicht überall solche Entscheidungen trifft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sie hat also gesagt, eine staatlich verordnete Klarnamepflicht im Internet lehne ich ab. Wer eigene Meinung oder Erfahrungen anonym oder unter Pseudonym äußern möchte, ist dafür keine Rechenschaft schuldig. Fazit, die CDU ist uneins, die Koalition sowieso und hier wird nichts passieren. Aber es wird natürlich ordentlich Dampf im Kessel geben bei dem Parteitag. Und was das für die Koalition bedeutet, könnt ihr euch auch denken.
Das hat uns bewegt.
Wir haben euch noch einen üblen Fall mitgebracht zum Thema Sterbehilfe. Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung des relativ bekannten Berliner Arztes Christoph Turowski bestätigt, wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft, weil dieser Arzt einer psychisch kranken jungen Frau dabei geholfen hat, sich das Leben zu nehmen. Das sind jetzt immerhin 3 Jahre Freiheitsstrafe für diesen Arzt aus Berlin.
Ja, das sind immer so Fälle, bei denen ich immer nicht weiß, in welchen Tatbestand ich überhaupt greifen soll und welchen zuerst. Also mich würde so eine Prüfung vollständig überfordern. Und der Fall zeigt ja ziemlich deutlich so Schwierigkeiten, die das Bundesverfassungsgericht in der berühmten Sterbehilfeentscheidung am Wickel hatte. Wir haben es nachgeguckt, 2020 war das.
Ja, es ging damals, also ich war damals in der mündlichen Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht, was ich ja irgendwie nur sehr selten schaffe. Damals habe ich es zum Glück geschafft und es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da wurde sehr lange gesprochen über dieses Problem der sogenannten Freiverantwortlichkeit. Und da hat sich so mal wieder gezeigt, juristische Theorie und Realität haben oft nicht viel miteinander zu tun. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, der vom Grundgesetz geforderte Respekt vor der autonomen Selbstbestimmung des Einzelnen, ne, die ja die Grundlage ist dafür, dass man sich selbst das Leben nehmen darf, setzt eine frei gebildete und autonome Entscheidung voraus. Ja, klingt irgendwie juristisch simpel, ist es aber nicht. Da haben die Medizinerinnen und Mediziner damals vor Gericht schon gesagt, und was machen wir mit psychischen Krankheiten? Wie frei verantwortlich kann eine Entscheidung sein, wenn jemand eine psychische Krankheit hat? Genauso war es in diesem Fall aus Berlin und zwar quasi den Grundfall dieses Problems, nämlich eine akute depressive Episode, wie das Landgericht Berlin und der BGH das beide genannt haben, und zwar zur Tatzeit, also zur Zeit ihres Todes. Wir reden da vom Jahr 2021, das ist also alles schon ein bisschen was her. Diese psychisch kranke Frau war damals 37 Jahre alt und die war offenbar wirklich sehr, sehr verzweifelt, hat von sich aus Kontakt zu diesem Arzt aufgenommen. Das ist ein pensionierter Hausarzt, auch damals schon pensioniert gewesen, der als Freitodbegleiter gearbeitet hat. Der hat dann 90 Minuten lang mit ihr gesprochen und sich dann bereit erklärt, ihr beim Sterben zu helfen.
Moment, also das war ein 90-Minuten-Gespräch und dann hat er gesagt, ja, klingt so, als wäre das jetzt tatsächlich angebracht, dann machen wir das mal. Soweit ich das weiß, machen das Sterbehilfeorganisationen nicht so mit. Dem Gegenteil, da steht eigentlich überall immer drin, ja, bei psychischen Erkrankungen geht auch, aber ganz, ganz große Hürden.
Genau, also zumindest die seriösen Sterbehilfeorganisationen machen das so. Da wird dann über Monate immer wieder überprüft, also psychiatrische Untersuchungen und so weiter, sollen bestätigen, dass ein Sterbewunsch erstens wirklich frei verantwortlich ist und zweitens auch dauerhaft besteht. Also dass man halt nicht quasi eine miese Phase hat, ne, aus der man irgendwann wieder rauskommt und voller Lebensfreude sagt, oh, das tut mir jetzt leid irgendwie, das war alles nur ein schlechter Scherz und ja, eine Phase halt. Das basiert auch durchaus auf den Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht dafür 2020 gemacht hat. Die haben ja damals, also nur zur Erinnerung, das Strafrecht Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht halt schon auch was dazu gesagt, wie es sich das so vorstellt, wenn man die Sterbehilfe regeln möchte. Aber es gibt halt seitdem kein neues Gesetz. Also es gibt einfach keine Regelungen dafür, wie eigentlich eine zulässige Unterstützung von Suizidwilligen beim Sterben aussehen könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat schon gesagt, naja, das müsst ihr euch mal ein paar Wochen angucken oder auch ein paar Monate. Da müssen dann mehrere Ärzte dran. Es reicht nicht nur aus, wenn es nur einer sagt und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt halt kein Gesetz. Und dieser Berliner Arzt hat sich wohl gedacht, das ist ihm alles egal. Er kann das auch so beurteilen und hat beschlossen, dass diese Frau offensichtlich frei verantwortlich handelt und das eben halt bei Depressionen, wo es ja quasi Teil des Krankheitsbildes ist, womöglich nicht mehr leben zu wollen. Er hat ihr dann einmal Tabletten besorgt, die hat sie auch selbst eingenommen, ansonsten wäre es ja aktive Sterbehilfe, die ist natürlich immer noch weiterhin unzulässig. Die hat sie aber nicht bei sich behalten, also sie hat den Selbstmordversuch überlebt, weil sie sich übergeben hat. Und nach diesem Ärztenversuch hat er dann sogar zu verhindern versucht, dass die Ärzte zu ihr konnten und Rettungskräfte. Danach ist sie dann in eine Klinik eingeliefert worden, wo er Hausverbot bekommen hat. Also es ist wirklich ein super dramatischer Fall. Und danach waren die aber so recht nah in Kontakt. Also die haben dann, während sie in dieser Klinik war, über mehrere Wochen immer wieder auch telefoniert und so weiter. Jedenfalls haben die Gerichte das so beurteilt, so gewesen, dass sie nicht konstant sterben wollte, sondern sie hat ihm wohl sehr oft auch geschrieben, so jetzt geht's wieder besser, doch nicht mehr, ich mach weiter. Und also es ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Und an dem Tag, als sie aus der Klinik entlassen wurde, wollte sie morgens zumindest nach Ansicht des Landgerichts Berlin noch leben und ein paar Minuten später wieder nicht mehr. Und die haben sich dann jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, noch am selben Tag in einem Hotelzimmer getroffen. Er hat ihr dann eine Infusion gelegt, dieses Mal mit einer tödlichen Dosis, und die hat sie selbst in Gang gesetzt. Wie gesagt, sonst aktive Sterbehilfe, das wäre definitiv strafbar. Und dieses Mal ist sie halt nicht mehr aufgewacht.
Genau, nun hat er aus Sicht auch des Bundesgerichtshofs nicht nur straflose Beihilfe zu ihrer Selbsttötung geleistet, was nämlich immer mein erster Instinkt gewesen wäre, sondern weil sie nicht freiwillig zu dem Entschluss getroffen habe, ging es um mehr.
Genau, da geht's dann, und das ist dann genau der Unterschied. Also sind wir halt sozusagen in der straflosen Beihilfe zu einer fremden Selbsttötung oder sind wir in seiner eigenen Tat? Der BGH hat genau wie das Landgericht Berlin gesagt, ja, akute depressive Episode. Sie konnte ihren Willen nicht frei bilden und sie hätte auch nicht dauerhaft sterben wollen. Also es hat keinen gefestigten Sterbewillen gegeben. Und das Landgericht wie auch der Bundesgerichtshof haben noch auf eine weitere Sache abgestellt. Und da bin ich schon ein bisschen drüber gestolpert. Er hätte das Geschehen steuernd in den Händen gehalten. Lieber Hendrik, du hast es offenbar vergessen. Es geht um die Tatherrschaft, mittelbarer Täterschaft. Also ne, ist er nur Beihelfer sozusagen oder ist er mittelbarer Täter? Und zwar, weil er ihr eine manipulative Zusicherung gegeben habe. Er hätte die Frau in falscher Sicherheit gewiegt. Der hatte ihr nämlich vorher gesagt, die hatte wohl Angst nach dem misslungenen Suizidversuch, dass das nochmal fehlschlagen könnte oder dass sie irgendwelche Folgeschäden erleiden würde. Und er hat ihr dann gesagt, nach diesem ersten Mal, er würde dieses Mal notfalls nachhelfen, wenn nötig, ihr auch noch zusätzliche Mittel verabreichen. Das hätte er gar nicht gedurft. Und die Gerichte sind auch gar nicht davon ausgegangen, dass er das wirklich vorgehabt hat. Sondern sie haben dann gesagt, das reicht aber quasi als, ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber Manipulation. Haben gesagt, das sei eine besondere Fallkonstellation, die es rechtfertige, hier nicht davon auszugehen, dass er einfach nur straflos Beihilfe geleistet hat zu ihrem Suizid, sondern damit sei das seine vorsätzliche Handlung geworden und damit ein Totschlag in mittelbarer Täterschaft. Ja,
Moment, aber das heißt, das ist eine mittelbare Täterschaft, wo sie das Werkzeug gegen sich selbst ist.
Genau, exakt. Ja, darum geht's. Also, und ich finde, das kann man ja durchaus, darum geht es auch immer in diesen Fällen, das kann man sich durchaus auch überlegen, bei so einer Art Lebensmüdigkeit, also ne, die krankheitsbedingt ist, wie frei verantwortlich kann da wirklich so ein Entschluss sein? Und wenn sie tatsächlich so geschwankt hat, was ich jetzt auch anhand der SMS-Nachrichten, die ich da so lesen konnte, gar nicht so zwingend fand wie die Gerichte, kann man das, glaube ich, auch für ein Problem halten. Aber diese Zusicherung vor der Tat, darauf so stark abzustellen und zu sagen, naja, jedenfalls mit dieser Zusicherung hätte er die Tatherrschaft über die Tat übernommen, finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen weit hergeholt. Da kann man sich so ein bisschen auch fragen, was soll denn das dann heißen? Also was darf ich dann denn noch sagen, wenn ich jemanden unterstützen möchte, wenn ich jemanden dabei helfen möchte, diesen Weg zu gehen? Sonst helfe ich nach oder was ist dann? Also es wird nicht so schlimm werden, deine Familie wird das schon überstehen. Was sozusagen darf ich dann zu den Menschen nicht mehr sagen, ohne dass ich mir die Tatherrschaft nehme, weil ich sie vielleicht in der falschen Sicherheit wiege? Also ich finde es ganz, ganz merkwürdig.
Genau diese Sicherheit, die solche Sterbehilfeorganisationen irgendwie geben wollen, auch in Fällen von psychischen Erkrankungen, die wird dadurch ja noch weiter erschwert. Das heißt, noch ein engerer Korridor, der aber dann auch wieder unklar ist. Denn sobald ich jetzt die Entscheidung verstanden habe, ich sie wenig verstanden. Und dann habe ich noch weniger Anlass, irgendwie da in irgendeiner Weise bei so einer Organisation jetzt zu arbeiten und da mitzuhelfen. Das heißt, man lässt Sterbewillige, die eventuell manchmal auch wirklich sterbewillig sind, dann einfach wieder mal allein.
Genau, man lässt die komplett weiter alleine. Also wir haben in der Redaktion vor ein paar Wochen mal gehört, dass es wohl neue Anläufe gibt in der Regierung, sich dazu einigen auf ein neues Gesetz, was vielleicht dann irgendwann mal regeln könnte, was in Zukunft erlaubt sein soll oder wofür man vielleicht auch als Ärztin irgendwann dann in den Knast geht, obwohl man eigentlich sich einem hippokratischen Eid verpflichtet fühlt. Es scheint neue Überlegungen zu geben. Ich habe aber überhaupt noch nicht gehört, dass da irgendwas weitergegangen wäre. Also wenn es dazu was Neues gibt und vielleicht da endlich mal wieder ein neues Gesetz gemacht wird nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, werden wir euch das natürlich mitbringen.
Und was ja aus guten Gründen üblich ist, wenn ihr euch selbst gerade in der Krise befindet, wenn ihr über Suizid nachdenkt oder ähnliches, wendet euch bitte an einen Arzt oder an einen Psychotherapeuten oder ihr ruft einfach an bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder am Ende auch die 222. All das findet ihr in den Shownotes.
Kommt das im Examen?
So, jetzt sprechen wir noch über ein paar Ausbildungsthemen. Und dafür ist jetzt Janina Schäfer hier aus der Redaktion Back Aktuell. Hallo Janina.
Hallihallo Hendrik, schön, dass ich heute da sein darf.
Das ist ja das erste Mal, dass wir jetzt hier zusammen aufnehmen. Da freue ich mich natürlich sehr. Aber diese Woche lohnt es sich auch richtig, denn es gibt gleich mehrere Themen, die du uns mitgebracht hast. Worum geht's?
Also ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem JPA Hessen. Das war, glaube ich, heute oder diese Woche. Gestern kam es raus, unser größter Aufmacher. Da hat uns freundlicherweise unser Mitarbeiter Jonas Scherne darauf hingewiesen. Der hat gerade Freunde, die in Hessen Examen schreiben, also im nächsten Durchgang. Der findet im Februar, März statt. Und denen ist aufgefallen, dass auf der Website des JPA Hessen eben einige Hinweise aufgetaucht sind, die es sonst so nicht gibt. Und anscheinend gibt es da beim Durchlauf einige Neuerungen.
Okay, was will das JPA denn ändern? Das muss ja ein bisschen dramatisch sein, sonst würden wir, glaube ich, nicht darüber reden.
Ja, also ganz so dramatisch ist es nicht, aber es ist für das JPA Hessen relativ anstrengend, könnte ich mir vorstellen. Die haben nämlich festgestellt, dass sich 750 Teilnehmende für die Prüfung angemeldet haben. Und das ist schon eine enorme Zahl, wenn man sich vorstellt, dass man die alle in einem Raum unterbringen muss mit den Gesetzestexten. Jeder braucht einen Tisch und einen Stuhl. Da kommen ziemlich große, ziemlich viele Räume zusammen. Und der Hintergrund ist, dass es in Hessen eine Corona-Freischussregelung gab. Also einzelne Corona-Semester wurden nicht gewertet für die Freischussregelung. Und diese Regelung läuft jetzt aus. Und jetzt wollen natürlich alle Leute ganz schnell nochmal ihren Freischuss schreiben, bevor die Regelung nicht mehr gilt. Und deswegen haben sich 30% mehr Studierende angemeldet als bei den normalen Durchgängen des JPA Hessen. Und das ist organisatorisch natürlich eine Herausforderung. Und ich muss ehrlich sein, ich möchte nicht in den Schuhen des JPA gerade stecken.
Das möchte man, glaube ich, wirklich nicht, denn Examen ist ja doch etwas sehr Emotionales, Vulnerables. Da muss alles dann richtig ablaufen. Wie will das Prüfungsamt denn dieser Situation jetzt Herr werden?
Also sie haben mehrere Änderungen oder Punkte bekannt gegeben. Und die sind mit gewissen Einschränkungen für die Prüflinge verbunden. Und der Punkt 1 ist eben, dass sie kategorisch jede Form der Umladung ausgeschlossen haben. Also es gibt einfach bestimmte Räume, in denen findet das Examen statt. Das wäre in dem Fall in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Butzbach und Marburg. Da wird man hingeladen und dann ist das so. Da kann man sich jetzt nicht melden und sagen, ich würde gerne woanders schreiben. Könnt ihr mich bitte näher an meinen Wohnort schieben? Sondern das ist so und das JPA sagt auch explizit, bitte, bitte schreibt uns keine Mails und ruft uns nicht an. Wir können daran nichts ändern. Die Räume platzen, wir sind ausgelastet.
Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an. Na gut, also da kriegt man also eventuell den kürzeren Halm. Das ist jetzt aber noch nicht ganz so krass. Welche Änderungen gibt es noch?
Genau, also in dem Fall hat man wahrscheinlich nur ein Problem mit der Deutschen Bahn. Und das ist jetzt mein Deutsche Bahn-Bashing des Tages quasi. Also man muss halt aufpassen, dass man rechtzeitig an den Prüfungsort kommt. Da drücke ich allen die Daumen, dass das klappt. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht ein bisschen einschneidender. Da geht es nämlich um diese Nicht-Besteher-Liste. Das ist eben diese Liste, die wir alle kennen und vor der wir alle Angst haben und wo wir wahrscheinlich alle auch noch Albträume von unserem eigenen Examen haben. Also diese ewig lange Liste wird hochgeladen. Man setzt sich vor den Computer, aktualisiert immer wieder die Seite, scrollt sich durch die Kennziffern durch und sucht eben, habe ich bestanden oder habe ich nicht bestanden, stehe ich auf dieser schrecklichen Nicht-Besteher-Liste. Und diese Liste wird es einfach nicht mehr geben. Also das JPA Hessen hat gesagt, ist nicht, machen wir nicht mehr.
Okay, aber ich meine, das ist doch eigentlich das, wo man den Leuten immer gesagt hat, ihr denkt, Jura sei langweilig, jetzt erzähle ich euch mal was von der Nichtbesteherliste. Warum wurde das jetzt abgeschafft? Will das JPA sich irgendwie Arbeit ersparen?
Also das ist natürlich einer der Gründe. Ich habe beim JPA nachgefragt, die haben mir auch darauf geantwortet. Und es ist tatsächlich so, dass sie bei 750 Teilnehmenden natürlich auch entsprechend mehr Klausuren korrigieren müssen. Und sie haben schlicht das Problem, ob sie genügend Korrektorinnen und Korrektoren für diese Klausuren finden. Und wenn wenig Leute korrigieren, dauert es eben automatisch länger, diese ganzen Klausuren zu korrigieren. Und ich lese mal kurz vor, was das JPA selber dazu sagt. Der Einsatz einer erheblich höheren Anzahl an Prüferinnen und Prüfer, die in diesem Termin zudem auch teilweise noch mehrere Klausursätze werden korrigieren müssen, wird aller Voraussicht nach in vielen Fällen zu einer Überschreitung der in diesem Termin schon sehr knapp bemessenen Korrekturfrist führen. Daher werden die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung in vielen Fällen erst knapp vor der mündlichen Prüfung feststehen, sodass eine vollständige Liste der Nichtbesteher vor den mündlichen Prüfungen nicht erstellt werden kann. Also sie haben schlicht ein Zeitproblem, alle Klausuren einzusammeln, zu korrigieren und das Ganze dann auf eine Liste zu schreiben und hochzuladen. Es wird noch ein bisschen fieser, denn das JPA hat auch gesagt, dass es insgesamt in Einzelfällen zu einer Verzögerung bei der Notenbekanntgabe kommen kann. Und deswegen kann es sein, dass nicht mal in der Ladung zur mündlichen Prüfung alle Einzelnoten aufgelistet sind. Also man weiß im Zweifelsfall nicht, welche Note man in den einzelnen Klausuren eigentlich geschrieben hat. Also habe ich im Strafrecht 9 Punkte geschrieben oder bin ich durchgefallen mit 2 Punkten? Das ist ja schon eine Info, die man gerne hätte.
Die hätte man ganz gerne, ja. Das hört sich alles so ein bisschen nach einem Crash mit Ansage an. Hätte man da jetzt nicht einfach zusätzliche Korrektorinnen und Korrektoren anwerben können und bestellen können? Das scheint ja hinten und vorne nicht auszureichen.
Genau, also das habe ich das JPA Hessen auch gefragt, wobei man dazu sagen muss, meistens antwortet einem dann natürlich nicht das JPA, sondern der Pressesprecher des Justizministeriums, also das geht noch eine Etage höher. Und der hat auch gesagt, dass sie natürlich versucht haben, zusätzliche Korrektorinnen und Korrektoren anzuwerben und das ist ihnen eben teilweise auch gelungen. Also es wurden insgesamt mehr Prüferinnen und Prüfer bestellt, aber anscheinend reicht das immer noch nicht aus, um eben innerhalb dieser knappen Frist alle Klausuren zu korrigieren. Wobei das jetzt natürlich auch alles noch Mutmaßungen sind. Also wie genau das dann im Detail aussehen wird bei dem Durchgang, wissen wir noch nicht.
Ja, okay. Ich hoffe, es klappt alles, wie das JPA Hessen sich das vorstellt. Wie sehen da die Aussichten?
Also da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, was Sie mir dazu mitgeteilt haben. Und Sie gehen davon aus, dass es nur Einzelfälle sind. Also Sie haben geschrieben, es wird sich lediglich um Einzelfälle handeln, bei denen einzelne Noten eventuell fehlen. Diese restlichen Bewertungen können 3 Tage vor der mündlichen Prüfung von den Prüflingen beim JPA 1 telefonisch abgefragt werden. Und jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Jetzt müssen halt die Prüflinge mal anrufen. Also nein, das JPA klingelt nicht durch, sondern man muss dann selber aktiv werden und sich seine Note zusammensuchen. Wie sie das bewerkstelligen wollen, ist auch spannend, weil je nachdem, wie viele Noten fehlen und wie viele Leute betroffen sind, rufen da dann ja plötzlich mal kurz 50 Leute beim JPA an. Das wird wahrscheinlich auch dann ein Ganztagsjob, wo die nichts anderes machen, außer ans Telefon zu gehen.
Okay, die Prüflinge können einem ja schon ein bisschen leid tun, oder?
Ja, also mir tun sie auf jeden Fall leid, je nachdem, wie groß die Katastrophe wird. Ich drücke allen die Daumen, übrigens auch dem JPA, dass es nicht ganz so schlimm wird. Es hört sich alles ein bisschen auf Kante genäht an, auch in zeitlicher Hinsicht. Und ich hoffe jetzt zusätzlich noch, dass die Prüflinge nicht auch noch samstags zum Mündlichen antanzen müssen. Denn das JPA Hessen hat auch in Aussicht gestellt, dass sie gar nicht genügend Termine haben und dass sie dann vielleicht den Samstag noch mit ranziehen müssen. Das ist aber noch nicht klar. Also mal abwarten, ob es dazu kommt.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl, Augen auf bei der Studienwahl und wir bleiben bei dem schönen Stressthema Examen und haben jetzt noch einen anderen kleinen Fall mitgebracht, wo es um eine Besonderheit eines Prüflings ging. Janina, worum geht's?
Genau, es geht noch um die Entscheidung des VG Wiesbaden und da ging es nicht um die erste, sondern um die zweite juristische Staatsprüfung. Und der Prüfling hatte eben geklagt, weil er im Wiederholungsversuch nicht bestanden hatte und jetzt einen Nachteilsausgleich wollte für seine Einschränkungen.
Okay, was für eine Einschränkung geht es da genau? Also was hat er denn, dass er jetzt da einen Ausgleich haben möchte?
Also der Prüfling hat eine chronische Krankheit, nämlich eine autoimmune Hepatitis und deswegen muss er dauerhaft mit Immunsuppressiva behandelt werden. Und diese Medikamente haben anscheinend ziemlich heftige Nebenwirkungen, nämlich unter anderem eine verminderte Konzentrationsleistung, schnelle Ermüdung und Abgeschlagenheit. Und das ist jetzt sehr ungeschickt, denn wir alle wissen, genau diese Fähigkeiten braucht man eben leider im Staatsexamen.
Okay, ja klar, also das ist natürlich blöd, wenn das fehlt. Was will er denn jetzt mit seiner Klage erreichen und hat er vor allen Dingen gewonnen oder nicht?
Also der Prüfling hatte ursprünglich einen Attest vorgelegt und hat gesagt, liebes JPA, ich möchte gern 25% Schreibzeitverlängerung, damit ich einfach mehr Zeit habe, um die Klausuren zu bearbeiten. Das JPA hat abgelehnt und der Prüfling hatte vor dem VG Wiesbaden keinen Erfolg. Also auch das VG Wiesbaden hat diese Schreibzeitverlängerung abgelehnt und das beruft sich dazu auf die Rechtsprechung oder auf die ständige Rechtsprechung, die es schon dazu gibt. Und eine Besonderheit ist eben, dass es gar keinen gesetzlich normierten Anspruch auf einen Nachteilsausgleich gibt, sondern dass der sich aus den prüfungsrechtlichen Chancengleichheiten ableiten soll. Und das zu begründen, war für den Prüfling ein bisschen schwierig.
Ja genau, aber da würde ich doch eigentlich jetzt davon ausgehen, gleiche Chancen hat er jedenfalls nicht, wenn er durch diese krankheitsbedingten Nachteile da längere Zeit braucht. Also woran hakt's denn?
Genau, also hier hat das Gericht jetzt darauf abgestellt, dass es immer nur die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass die Kandidatinnen und Kandidaten ihre, Zitat, angeborenen und erworbenen Fähigkeiten unbeeinträchtigt zur Geltung bringen können. Also darum geht's grundsätzlich. Und bei dem Antragsteller hat man jetzt eben eine Besonderheit und dazu hat das Gericht dann ausgeführt, bei der Erkrankung des Antragstellers handelt es sich nicht um ein Dauerleiden, das als persönlichkeitsbedingte Eigenschaft die Leistungsfähigkeit des Antragstellers dauerhaft präge und nicht durch den Einsatz von Hilfsmitteln ausgeglichen werden könne. Die krankheitsbedingten Leistungsschwächen, insbesondere die Konzentrationsprobleme, bestimmen das normale Leistungsbild des Antragstellers, sodass diese Schwächen das Prüfungsergebnis und dessen Aussagewert eben hier gerade nicht verfälschen, sondern das ist quasi sein normaler alltäglicher Zustand.
Das ist natürlich ein bisschen hart, so ein Urteil. Jetzt einfach festzuhalten, so nee, das ist normal und den Booster kriegst du nicht, weil so bist du halt. Das finde ich jetzt also juristisch nachvollziehbar, aber doch relativ hart für den Kandidaten.
Genau, also ich möchte auch nicht in seinen Schuhen stecken. Das waren jetzt zwei relativ deprimierende Nachrichten für unsere Prüflinge.
Ja, beide deprimierte Nachrichten könnt ihr auch nachlesen, falls ihr noch nicht genug davon habt. Bei Beck aktuell oder falls ihr was noch nicht ganz verstanden habt und wir vielleicht zu schnell waren, könnt ihr alles nachsehen. Findet ihr in den Shownotes. So, jetzt hatten wir zwei so eher schwierige Themen, aber jetzt gibt's noch eines. Und zwar ist es ein Konzept, von dem ich persönlich noch nie gehört hatte, was ich aber irgendwie auch ein bisschen doch nachvollziehen kann. Man filmt sich beim Lernen und lässt andere dabei zuschauen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich habe diese Woche mit der Juristin und Psychologin Alisa Monat über das Study With Me-Konzept gesprochen, so heißt das. Und im Grunde funktioniert das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Immer mehr Jurastudierende kommen auf die Idee, sich live zu streamen, beispielsweise auf YouTube oder Twitch, so wie man es eigentlich aus der Gaming-Branche kennt. Ich zocke ein Spiel und filme mich dabei. In dem Fall, ich sitze an meinem Schreibtisch, lerne vor mich hin und filme mich dabei und andere können mir dann dabei zugucken. Das ist so, also das Konzept.
Grundsätzlich kann ich das ein bisschen verstehen. Ich habe hier ein Einzelbüro, mich beobachtet niemand und ich bin schon recht gut da drin, die Zeit auch ein bisschen zu vertandeln mit irgendwelchem Quatsch. Weiß aber auch genau, dass wenn jemand hinter mir stehen würde, dass ich dann wahrscheinlich disziplinierter wäre. Ist das der Ansatz? Was sagt die Fachwelt dazu?
Genau, also die Frau Monat hat mir das mit dem Body-Doubling-Konzept beschrieben und die Idee dahinter ist eben, dass wir Aufgaben besser und konzentrierter erledigen, wenn noch eine andere Person anwesend ist. Und das steigert angeblich bei ganz vielen Menschen Fokus und Motivation. Und so fällt es dann eben den Jurastudierenden auch leichter, sich aufs Lernen zu konzentrieren oder sich erstmal zu motivieren, am Schreibtisch sitzen zu bleiben, wenn sie eben wissen, dass sie dabei beobachtet werden oder umgekehrt, wenn sie eben das parallel zu einer anderen Person machen.
Also ich bin tatsächlich in meiner Examensvorbereitung dann ab und zu in die Bib gegangen. Immer dann, wenn ich zu Hause dachte, so ich tüdel hier zu viel rum und dann aus der Bib wieder raus, wenn es mir da zu laut wurde. Wie können das Juristen, also Jurastudenten und Jurastudentinnen heute nutzen?
Genau, letztendlich ist das eine moderne Version des in die Bib-Gehens. Und der Vorteil davon ist eben, dass man dieses Study with Me zu Hause machen kann. Also ich muss mein Daheim gar nicht verlassen, sondern ich kann es an meinem eigenen Schreibtisch machen. Und ich bin zeitlich natürlich auch flexibler, weil ich es mir besser einteilen kann. Heißt, ich bin jetzt nicht an irgendwelche Öffnungszeiten gebunden. Und der gesamte Ansatz ist niedrigschwelliger als andere Lernkonzepte, weil ich beispielsweise keine Lerngruppe organisieren muss. Ich muss keine speziellen Inhalte vorbereiten. Ich muss das nicht organisieren, wie ich es mit den Terminen hinbekomme, sondern ich kann unabhängig von meinem Gegenüber lernen. Und das ist eben auch eine Besonderheit. Theoretisch könnten wir beide jetzt unterschiedliche Sachen lernen. Ich mache Strafrecht, du machst Schuldrecht AT. Wir gucken uns gegenseitig nur zu und sehen, okay, wir sind noch dabei, wir sind noch motiviert. Und so ist es eben alles ein bisschen niedrigschwelliger als diese klassischen Lerngruppen.
Finde ich sehr gut. Wir können uns dann gegenseitig anschauen, wie deprimierend unser Leben ist. Und wir kriegen wenigstens kein FOMO und müssen uns vorstellen, dass andere Leute gerade auf Partys sind oder draußen in einem sonnigen Wintermorgen durch die Gegend laufen. Toll, Janina. Vielen Dank für diesen Aufschlag auch nochmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer Spaß gemacht.
So, und das war's für diese Woche. Immerhin, dann haben wir jetzt zum Ausstieg noch relativ sanfte, freundliche Themen gefunden. Man braucht ja auch mal 5 Minuten zum Erholen.
Überhaupt nicht. Wir brauchen keine Erholung. Hier wird hart an der Sache geblieben. Ihr müsst informiert bleiben. Und deswegen machen wir auch nächste Woche wieder bockschwere Themen. Und wenn ihr Bock auf was anderes habt, dann könnt ihr uns schreiben an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Ihr könnt bei Podcast-Apps bewerten und auch kommentieren übrigens. Bei Spotify kann man kommentieren. Wir haben beim letzten Folge, glaube ich, 2 oder 3 Kommentare bekommen. Gut, toll. Die kamen alle von Ronsheimer rüber, aber trotzdem. Herzlich willkommen hier, liebe Ronzi-Fans. Und ihr könnt natürlich auch bei irgendwelchen etwaigen Podcast-Wettbewerben Votum abgeben. Wir sagen nicht bei welchen, aber es könnte ja sein, dass euch da welche über den Weg laufen und dann könnt ihr für uns voten. Würde uns jedenfalls freuen. Und jetzt bleibt nur noch eins zu sagen.
Es sind noch 2 Sachen zu sagen, nämlich die Tatsache, dass wir nächste Woche frühestens Freitagabend rauskommen. Das heißt, ihr seid wenigstens vielleicht etwas erholter, wenn ihr den Podcast dann samstags hört. Wir sind nämlich alle unterwegs nächste Woche, deswegen wird es was später. Und ansonsten, jetzt ist es wirklich soweit. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Adios.